Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Elfmal befuhr der Schriftsteller Gabriel Garcia Marquez den Rio Magdalena in seiner Heimat Kolumbien. Georeporter Michael Stürnberg und Fotograf Stephen Ferry folgten den Spuren von Gabo, von der Mündung bis zur Quelle, durch Stromschnellen bis ins Rebellengebiet und erlebten Absurdes, fast als wäre die Reise eine Erzählung des im April verstorbenen Meisters. Auf nach Macondo, ein Text von Michael Stürnberg, es liest Georedakteur Matthias Unger.
Rosensonntag am Rio Magdalena. In Barranquilla, dem größten Flusshafen Kolumbiens, marschieren wir hinter dem Wagen des Karnevalskönigs Rey Momo. Zu beiden Seiten der Avenida jubeln tausende Verkleidete. Mein Kostüm, ein orangefarbenes Sackgewand mit einer Maske aus braunen Federn, symbolisiert im Grunde nur das Fehlen eines besseren Einfalls. Zu meiner Rechten, schwitzend im Rhythmus der Cumbia, tänzelt Che Guevara. Eine in knappes Leder gezwängte Dame zerrt ihn an einer Hundeleine hinter sich her. Revolution sexual, winselt der Kommandante. Eigentlich bin ich hier, um mit Jaime Abello zu reden. Er leitet die Stiftung Gabriel Garcia Marquez für einen neuen Journalismus in Iberoamerika. Jetzt defiliert er als aufgeplusterte Krähe zu meiner Linken. Mögt ihr diese Stadt wirklich? Brülle ich dem Vogel ins Ohr. Kolumbianer vergöttern Barranquilla, schreit Jaime zurück. Aber wieso? Weil der junge Gabriel Garcia Marquez, genannt Gabo, hier in den 1950er Jahren zum magischen Realismus gefunden hat? Nein, weil der Rio Magdalena sich hier mit der Karibik vereint, brüllt Jaime. Der Magdalena ist unser Lebensfluss. Er hält das ganze Land zusammen. Vermutlich ist der Fluss wie dieser Karneval, der alle Schichten der zerklüfteten kolumbianischen Gesellschaft vermischt. Er spült Menschen aus verschiedenen Regionen in Barranquilla zueinander, von dem Gabo einmal sagte, es sei das zur Stadt gewordene Macondo. Macondo. Es ist eine beliebte Metapher. Kolumbianische Intellektuelle beschreiben Zustände, die sich jeder Logik entziehen, gern durch Bilder und Begriffe aus dem literarischen Werk von Garcia Marquez, in dem Macondo für einen fiktiven Ort, für eine skurrile Welt fernab der Weltgeschichte im Roman 100 Jahre Einsamkeit steht. Erwachsen aus Gabos Erinnerung an Aracataca, das Dorf seiner Kindheit in der Provinz Magdalena. Im Gleichschritt mit der Krähe und dem Sexualrevolutionär tanze ich auf die Ohnmacht zu. 36 Grad im Schatten, von dem es in der Mitte der Avenida keinen gibt. Auf eurer Reise zu den Magdalena-Quellen werdet ihr noch oft auf Macondo stoßen, prophezeit Jaime Abello. Am Abend, bevor wir auf den Fluss gehen, treffe ich René Puche. Kolumbien, sagt der Hafenmeister von Barranquilla, befinde sich im Aufbruch. Vor kurzem seien die Freihandelsverträge mit der EU und den USA in Kraft getreten. Jetzt investiere die Regierung Milliarden in den Ausbau der See- und Flusshäfen, angefangen mit dem Rio Magdalena. Wussten Sie, erzählt mir Pucci, dass es billiger ist, einen Container von Shanghai nach Barranquilla zu befördern, als von Barranquilla nach Bogota? Das solle sich ändern. Vor 60 Jahren hat Kolumbien seinem Fluss den Rücken gekehrt und den Gütertransport auf Straßen verlegt. Schwerer Fehler. Die Überlandstraßen, oft lediert und verstopft, führen meistens mitten durch die Städte, wo sich die Luft immer weniger zum Atmen eignet. Und der Magdalena verkommen zur Kloake ist streckenweise derart verschlammt, dass eine durchgehende Schifffahrt nicht mehr oder noch nicht wieder möglich ist. Aber den Traum von einer Flussautobahn mit freier Fahrt für Schubverbände gibt es nun. Am Kai vor Putsches Büro rührt ein Baggerschiff. Ab 2019 wird der Magdalena auf 886 Kilometern ganzjährig schiffbar sein, von Barranquilla bis Puerto Salgar, sagt der Hafenmeister. Das heißt, er wird die Millionenstädte Bogota und Medellin, die Erdölraffinerien von Barrancabermeja sowie das Café-Dreieck am Oberlauf enger an die Märkte rücken. Noch aber gibt es die Romantik der Abgeschiedenheit auf dem Rio Magdalena und manchmal eine himmlische Ruhe. Etwa in Santa Cruz de Mompós, das auf einer Insel 400 Straßenkilometer stromaufwärts von Barranquilla liegt. 1537 von Konquistadoren gegründet, steht die Stadt noch immer im Gewand ihrer kolonialen Vergangenheit. Ein andalusisch anmutendes Dornröschen. Einst war Mompox wichtig. Aus Angst vor Piraten der Karibik horteten die Spanier das in ihrem Vizekönigreich Neugranada zusammengeraffte Gold im Binnenland. Erst wenn eine Galeone segelbereit im Hafen von Cartagena lag, machte es sich das Gold auf den weiten Weg von Mompox zum Hof in Madrid. Aber dann, vor über 100 Jahren, verschlammte der Mompox-Arm des Rio Magdalena, der Schiffsverkehr verlagerte sich und in Mompox blieb die Zeit stehen. 1995 erhob die UNESCO die schlafende Schöne zum Weltkulturerbe. Seither wandeln Touristen aus aller Welt verzückt im Likor zerflossener Jahrhunderte und wähnen sich auf Schritt und Tritt in Gabus Fußstapfen. Das Altersheim heißt Casa de Recuerdos, Haus der Erinnerungen. 100 Jahre Einsamkeit auch in einem welkenden Haus am Flussufer. Umgeben von Hunden, Katzen, Leguanen, Schmetterlingen und zwei sprechenden Papageien im Patio, schmiedet hier Elisa Tres Palacios de Alemán noch immer die gleichen goldenen Schmuckfischchen wie einst Vater, Großvater und Urgroßvater. Eines Tages kam Garcia Marquez in unser Haus und sah meinem Vater bei der Arbeit zu, erzählt Doña Elisa. Dabei kam ihm die Idee, dass auch Oberst Aureliano Buendía in Macondo seinen Lebensabend mit dem Schmieden von Goldfischen verbringen könnte. Wir machen einen Abstecher nach La Gloria. Das Dorf liegt 160 Kilometer von Mompox entfernt in einem schmucklosen Abseits. Geradlinig führt eine Staubpiste durch den Busch. Wir halten, als der Fahrer Muchos Gallinazos ruft, viele Geier. Starker Verwesungsgestank liegt in der drückenden Hitze. Dann entdecken wir eine tote Kuh im Straßengraben. Ein paar Dutzend schwarze Vögel hacken mit den Schnäbeln in den Eingeweiden. Wir sind erleichtert. Ich dachte schon, hebt der Pfarrer an, ich weiß, wir haben dasselbe gedacht, es hätte hier auch eine menschliche Leiche liegen können. Kolumbiens Ruf lässt sich nicht bloß durch steigende Investitionen kurieren, dafür greift das Übel der Gewalt in diesem Land zu tief. Aber gerade in La Gloria gibt es auch einen Mann, der dieser Gewalt den Kampf angesagt hat. Deswegen fahren wir hin. Es ist Luis Humberto Soriano, der Erfinder von Biblioburro, der Eselsbücherei. Seine Philosophie: Wer liest, mordet weniger, im Idealfall gar nicht. Sorianos Partner in dem kulturellen Rettungsunternehmen sind die Esel Alpha und Beto. Als wir die drei treffen, ist Soriano gerade dabei, Tragetaschen voller Bücher an Alphas Flanken zu hängen. Er stülpt sich seinen Sombrero auf den Kopf, schwingt sich in den Sattel und Biblioburro setzt sich in Bewegung. Ich laufe hinterher. Sorianos Kurzgeschichte. Im Alter von 16 wurde er Volksschullehrer in La Gloria, weil er lesen konnte und die meisten anderen nicht. Viele seiner Schüler waren bis zu 10 Jahre älter als der heute 42-Jährige. Mit fortschreitender Alphabetisierung ging es ihnen deutlich besser. Das fiel dem Jungen auf. Lesen fördert das Denken und erhöht das Selbstwertgefühl. Umso krasser wurde aber der Unterschied zu jenen, die nicht zur Schule kommen konnten, weil sie zu tief im Busch wohnten. In der Regenzeit sind ihre Finkas von der Zivilisation abgeschnitten, sagt Soriano. So wird Einsamkeit zur Strafe, gerät das Leben zu einem Dasein ohne Hoffnung. Das brachte ihn, vor knapp 20 Jahren, auf die Idee, den umgekehrten Weg zu gehen. Er sammelte Bücher und trug sie auf einem geborgten Esel in die Wildnis. Er sagt, natürlich musste ich meinen Schülern im Busch zumindest das ABC beibringen, damit sie mit den Büchern etwas anfangen konnten. Wir erreichen die Dorfmitte, eine Kreuzung von zwei Pisten. Ein paar kleine Läden, die Kneipe ist schon am frühen Nachmittag voll in Betrieb. Kinder rennen dem Biblioburro entgegen, wühlen ungeniert in den Büchertaschen. Ein Junge schwingt sich hinter dem Lehrer auf Alphas Rücken. Eine alte Frau ergreift vertraut Sorianos Arm, sagt warm klingende Worte zu ihm. Wie geht's, mein Sohn? Und deiner Frau? La Gloria ist stolz auf ihn. Schließlich hat Soriano den Ort berühmt gemacht. Längst hat sich die Idee eines einzelgängerischen Don Quixote zu einer Stiftung mit 12 aktiven Mitgliedern und 5000 Büchern entwickelt. Selbst die schwer zugängliche Sierra Nevada im Norden Kolumbiens wird heute von Eselsbüchereien besucht. Aber der Mittelpunkt von Sorianos Leben liegt noch immer in der Einsamkeit. Etwa bei jener Frau, die allein mit ihrer kleinen Tochter auf einer Finca am Busch lebte. Sie war besessen von dem Gedanken, eine gute Mutter müsse gute Nachtgeschichten vorlesen. Da sie nie zur Schule gegangen war, konnte sie das aber nicht. Da muss ihr Biblioburro wie der Heiland erschienen sein. Sie wollte so schnell wie möglich lesen lernen, erzählt Soriano, gemeinsam mit ihrer Tochter und mit Hilfe der Bilderbücher, die er einmal pro Monat in ihrer Hütte ablud. Die Tochter lernte schnell, der Mutter hingegen fiel es schwer. Doch irgendwann hatte sie einige der Geschichten oft genug gehört, um sie auswendig aufsagen zu können. Von da an setzte sich die Frau jeden Abend an das Bett ihrer Tochter, hob sich ein Buch vor die Nase und tat, als würde sie vorlesen. Die Kleine wusste Bescheid und spielte mit, sagt Soriano, und in jenen Augenblicken waren die beiden glücklich. Um 4:30 am nächsten Morgen hupt der Fahrer des bestellten Pickup-Taxis. Es ist noch stockdunkel und menschenleer auf der Straße, bis auf eine Frau, die vor dem Hotel den Gehsteig fegt. Wir sind die ersten Passagiere, die der Fahrer an diesem Morgen in den Mompos aufsammelt. Steven, der Fotograf, will sich mit praller Fototasche auf den Beifahrersitz hieven. »Ocupado«, sagt der Fahrer, reserviert für die als nächste zusteigende Passagierin, eine Frau, die sich derart hübsch zurechtgemacht hat, dass sie den zweiten Teil der Nacht schlaflos vor dem Spiegel verbracht haben muss. »Hola«, säuselt sie uns zu. Steven und ich müssen uns die Rückbank mit einem dicken Polizisten teilen. Der Mann sitzt in der Mitte mit gespreizten Schenkeln, dazwischen ruht sein Pistolengurt. Es wird eng bleiben bis El Banco, einem 2 Stunden entfernten Hafen am Magdalena-Ufer. Die Fahrt gestaltet sich kolumbianisch. Die wichtigsten Knöpfe am Armaturenbrett bedienen Radio und Aircondition, beide voll aufgedreht. Die Stimmung ist fröhlich. Alle duzen sich auf Anhieb und der Fahrer lässt seine Lieblings-CD laufen. Begleitet von einem Akkordeon singen Männerstimmen von Liebe, Sehnsucht und Schmerz. Von Gefühlen, die doch eher zur Stille tendieren müssten. Nicht aber in Kolumbien. Schreie meiner Seele, Schreie meines Herzens, brüllt es aus dem Radio. Der Polizist singt mit, während wir durch eine saftig grüne Weide- und Sumpflandschaft fahren, durchsetzt mit hellbraunen Flecken, Kühen und schneeweißen Pünktchen, Reihern. Vor einer Hütte genießt eine Familie die Frische des aufkommenden Tages. Um ihren Hund, der in sich zusammengerollt mitten auf der Straße schläft, fahren wir ganz langsam im Bogen herum. In El Banco ein herzlicher Abschied von der Schönen und dem Dicken. Unser Weg führt in ein drahtumzäuntes Betonbecken, gefüllt mit schwarzem Wasser und auf ihm treibendem Müll. Es handelt sich um die Haltestelle einer Chalupa, eines Busbootes. Mühsam zwängen wir uns ins Innere. Die Passagiere hocken fast auf Flusshöhe. Von Guillermo, dem Piloten in einem lilafarbenen Hemd, wird nun unser Leben abhängen. Spitzentempo 80 Stundenkilometer, erklärt er. Legen Sie die Schwimmwesten an. Was, denke ich, würden sie uns im Notfall nützen? Wie Garcia Marquez erzählte, konnten sich verfolgte Guerilleros einmal durch einen Sprung in den Rio Magdalena retten, nutzte ihnen nur nichts. Sie seien indessen vergiftetem Wasser gestorben. Macondo. Unter schwerem Motorgedröhn verlassen wir El Banco. Langeweile, nichts zu sehen auf diesem Fluss, außer weiteren Chalupas dann und wann ein Schubboot. Flussdampfer wie jener, auf dem Florentino Arisa und Fermina Dassa die Liebe in den Zeiten der Cholera auskosteten, sind längst verschwunden. Auch dicke Wälder, wie Alexander von Humboldt sie bei seiner Forschungsreise 1801 auf den Magdalena-Ufern bestaunen durfte, haben keine Spuren hinterlassen. An ihrer Stelle gibt es jetzt Weideland und Siedlungen ohne erkennbare Reize. Eine der Chalupa-Haltestellen heißt Cantagallo, Hahnenschrei, als würde dort nie etwas Bemerkenswerteres geschehen können. Wir erreichen Barrancabermeja nach 8,5 Stunden Fahrt. Die zerrissene Skyline von Barrancabermeja besteht aus Betonschloten und Stahltürmen von Ecopetrol, der kolumbianischen Erdölgesellschaft. Sie hat hier am Magdalena-Ufer die größte Raffinerie des Landes errichtet. Davor, zur Stadt hingewandt, erhebt sich aus den trüben Wassern eines kleinen Sees der Cristo Petrolero. 26 Meter hoch ist die metallene Jesusfigur, erdacht von einem Pater, gebaut vom Mechaniker Fernando Fernandez, der dafür nur seinen normalen Arbeitslohn bei Ecopetrol bekam. Das war vor 18 Jahren. Heute ist der Öl-Jesus das Wahrzeichen der Stadt, weil jeder in ihm erkennen kann, was er möchte. Der Gottessohn steht mit gespreizten Armen vor der Raffinerie. Für manche sieht das aus, als wolle er das schwarze Gold vor den Guerilleros schützen. Andere verstehen die Pose des Cristo Petrolero als das Symbol einer Kreuzigung aller, die sich nicht den Interessen der Mächtigen fügen. Fast 3000 kolumbianische Gewerkschafter sind in den vergangenen 25 Jahren ermordet worden. Auch Fernando Cuneo, Vorsitzender der örtlichen Erdölarbeitergewerkschaft USO, ist in erster Linie ein Überlebender. »Unsere Gewerkschaft hat enorme Opfer bringen müssen«, sagt er, weil sie auf ihrer Unabhängigkeit bestehe, werde sie von allen Seiten angefeindet. Von den Rebellen ebenso wie von Regierung, Armee und Paramilitärs. Wie lebt es sich in ständiger Furcht davor, dass die Mörder nach Feierabend zu Hause warten, dass sie foltern, verstümmeln und im Fluss verschwinden lassen? Conio erklärt das nicht näher. Er sagt nur, der Rio Magdalena ist Kolumbiens größtes Massengrab. Bis vor einigen Jahren galt Puerto Berrio, das wir als nächste Station erreichen, als Hauptstadt des Grauens. So viele verstümmelte, nicht mehr identifizierbare Leichen wurden hier aus dem Fluss gefischt, dass auf dem städtischen Friedhof eine 10 Meter hohe, 2 Meter dicke Mauer gebaut wurde, mit horizontalen Nischengräbern für all die namenlosen Leichen. Vor einer der Nischen treffen wir Blanca Nuri, Mutter eines Sohnes und einer Tochter, die beide verschwanden. Die Tochter war 9 Jahre alt, als die Mutter sie eines Morgens zum Laden an der Ecke schickte und die Kleine nicht wiederkam. Aus Schmerz über den Verlust ihrer Kinder hat Doña Blanca einen namenlosen Toten adoptiert. Sie zahlte die Adoptionsgebühr und pinselte dann den Namen ihres eigenen vermissten Sohnes auf die quadratische Grabplatte. Vielleicht denke ich, tut ja eine andere Mutter genau dasselbe für meinen John Jairo. Es ist wie ein Tauschgeschäft mit dem Schicksal, sagt sie. Der nächste Tauschhandel fand zwischen Blanca Nuri und ihrem Namenlosen statt. Ich sagte zu ihm, wenn du jetzt dafür sorgst, dass ich einen guten Job finde, pflege ich dein Grab und bete für dich. Und genau so sei es geschehen, behauptet sie und kreuzt ihre kurzen, schweren Unterarme über der Brust. Nur die reine Wahrheit. Ich zweifle an keinem ihrer Worte. Am Rio Magdalena herrscht der Volksglaube, die Seelen der anonymen Toten wären zu allem bereit, um die ewige Ruhe zu finden. Aber dazu benötigen sie einen Lebenden, der sie per Gebet der göttlichen Fürsorge empfehle. Jeder in Puerto Berrio soll die Geschichte des Mannes kennen, dem sein dankbarer NN einen saftigen Lottogewinn bescherte. Seither übersteigt auf dem Adoptionsmarkt die Nachfrage das Angebot. Der Fluss bringt nicht mehr genug Leichen, stellt Blanca Nuri nüchtern fest. Macondo. Wir erreichen Honda. Die Stadt, 850 Kilometer südlich der Magdalena-Mündung gelegen, ist bekannt für ihre Stromschnellen, die das Ende jeder Flussreise bedeuten. Seit 2 Wochen sind wir nun unterwegs. Humboldt hat einst für dieselbe Strecke fast 2 Monate gebraucht, vom 21. April bis zum 15. Juni 1801. Unsere Magdalena-Reise bildete eine schreckliche Tragödie, schrieb der Forscher. Von den 20 dunklen Ruderknechten ließen wir 8 auf dem Wege zurück, ebenso viel langten gleich und mit stinkenden Geschwüren in Honda an. Der Kontext ist heute ein anderer, aber das Bild stinkender Geschwüre passt noch immer. Wir suchen Fischer, fragen sie, ob ihr Fang aus einer derart verseuchten Brühe für normale Mägen überhaupt noch verdaubar sei. 100 Kilometer stromaufwärts mündet der Rio Bogota und mit ihm der Abfall der Hauptstadt in den Magdalena. Der Rio Bogota, behaupten Kolumbianer gern, sei der am stärksten verseuchte Fluss der Welt. Unser Fisch ist für den Verzehr geeignet, betont der Fischer Victor Manuel Trujillo. Vom 5 Meter höher gelegenen Straßenrand fliegen gerade 2 prallgefüllte Müllsäcke in den Fluss. Kein Kommentar. Trujillo deutet auf einen Baum voller Geier. Sie warten auf vorübertreibende Hunde oder Kühe. Keine Menschen mehr. Die Lage hat sich beruhigt. Manchmal überfordert Kolumbien uns Nicht-Kolumbianer. Und es bringt Charaktere hervor, die wunderlich erscheinen. In der Stadt Neiva, unserem nächsten Halt am Rio Magdalena, treffen wir so einen. Er nennt sich Super Ache, auf Deutsch Super H, H wie Held. Mit blau gefärbtem Haar sitzt er in einem Superman-blauen Schwimmanzug aus Elastan, entspannt auf einer Mauer am Fluss. Er streckt den rechten Zeigefinger in die Luft, als wolle er sagen, aufgepasst, hier komme ich, der Retter des Rio Magdalena. Super Ache ist darauf spezialisiert, den Fluss zu durchschwimmen. Das trifft sich gut, denn Steven fällt ein Objektiv seiner Leica in die Kloake. Super Archie springt sofort hinterher. Allerdings leider vergeblich, denn in den Anden muss es einen Wolkenbruch gegeben haben und der Magdalena rast an diesem Tag mit besonders kräftiger Strömung durch Neiva. Mit leeren Händen und zerstörter Frisur steigt Honorio Muñoz Burbano, so sein bürgerlicher Name, Lehrer und 33 Jahre alt, wieder aus dem Wasser. Ein schwerer Tag für Superhelden. Dennoch, ich wäre der Letzte, der ihm Größe absprechen wollte. Bei einem abendlichen Pizzaessen mit Caipirinha folge ich gespannt den Mäandern seiner Saga. Honorio Muñoz Burbano wollte Gutes tun, dabei aber auch berühmt werden. Eines Morgens blickte er auf den Magdalena und sah in ihm, wie er sagt, die Scheiße der rund 400.000 Einwohner von Neiva. Die Stadt besitzt keine Kläranlage, alles geht direkt in den Fluss. Da begriff ich meine Mission, sagt der Held. Fortan schrieb er seinen Namen zu Werbezwecken Honorio und kündete ein spektakuläres Experiment an. Den gesamten Rio Magdalena wolle er hinabschwimmen, von San Agustin im Quellgebiet bis nach Barranquilla an der Mündung. Mehr als 1500 Kilometer. Und das Ganze auch noch überleben. Schon beim Trainingsschwimmen schlug ihm ein aus der Strömung ragender Fels einen Zahn samt Wurzel aus. Aber Onorio glaubte nicht an böse Omen. So stieg er 2010 tapfer erneut in den Fluss. Einmal hielt ihn ein Strudel gefangen. Helfer zogen den fast Bewusstlosen ans Ufer und behandelten ihn in einem Krankenwagen. Dann schwamm ich weiter. Ein anderes Mal litt er unter erbärmlichen Schmerzen in Ohren und Hals. Es war in La Dorada. Ich musste für eine Nacht ins Krankenhaus, bekam Injektionen und Medikamente für $200, aber am nächsten Morgen konnte ich weiterschwimmen, erzählt er. Er schaffte es schließlich und nach dem Schwimmen ging er in Schulen. Seine Zielgruppe waren Kinder unter 10. In diesem Alter glauben sie noch, dass Wunder möglich sind. Und weil die Kleinen auch an Helden glauben, verwandelte sich der farblose Onorio in den blauen Saubermann. Er verteilte selbstgemachte Comics, in denen Super Archie an der Seite umweltfreundlicher Knirpse gegen Dreckskerle kämpft. Und dann zeigte er mit dem Finger auf die Kleinen und sagte seinen inzwischen berühmten Spruch: Der Held kannst auch du sein. Am nächsten Tag erreichen wir den Stauball El Quimbo, 40 Kilometer stromaufwärts von Neiva. Bauherr ist eine Tochter des spanischen Energiekonzerns Endesa, größter Stromerzeuger daheim und in Lateinamerika. Bald wird er hier in der Provinz Huila 82 Quadratkilometer Natur in einem Stausee ertrinken. Grüne Energie, verspricht Endesa. Die verjagten Bauern und Fischer, organisiert in der zivilen Widerstandsbewegung Asokimbo, kämpfen noch. Jennifer und Chameleon, nennen sie sich, sind Mitglieder von Asokimbo und in ihrem schrottreifen Auto erreichen wir das Dorf Hobo, biegen dann ab in Richtung Quimbo. Schließlich halten wir an einer Brücke. Was wir hier zu suchen hätten, erkundigt sich ein herbeieilender Militär. Doch immerhin sind wir Gringos. Höflich erkundigt sich der Soldat nach dem derzeitigen Wetter bei mir zu Hause in Paris. In der Zwischenzeit hat Chameleon, ein kleinwüchsiger Campesino, am Ufer eine Pirogue gefunden. Das Boot wirkt zerbrechlich, hat dafür aber einen Außenbordmotor. Als wir einsteigen, senkt sich der Bootsrand fast bis zur Wasseroberfläche. Wir tuckern los, auf der Brücke zückt der Offizier sein Handy. Sobald wir aus dem glatten Uferwasser in die unruhige Strömung überwechseln, schwappen Wellen in den Kahn. Jennifer, die mir gegenüber sitzt, ergreift meine Hand, weniger aus Zuneigung als aus Furcht. Sie kann nicht schwimmen. Meine freie Hand benutze ich, um mit einem Kanister das Wasser aus dem Bootsboden zurück in den Fluss zu schütten. Auf wunderbare Weise erreichen wir das Ufer gegenüber der Staumauer dann doch. Neben dem Quimbo-Projekt, sagt Chameleon, sollen 9 weitere Wasserkraftwerke am Oberlauf des Flusses entstehen, mit Hilfe des chinesischen Staatskonzerns Haldo China. Sie verscherbeln unseren Fluss, schimpft Chameleon, während zwischen Büschen in seinem Rücken ein Wachposten auftaucht. An kurzer Leine zerrt ein Hund, schwarz, mit funkelnden Augen. Ihr müsst hier weg, sagt der Mann. Wir haben ein Recht, hier zu sein. Dieses Land gehört nicht euch, widerspricht ihm Chameleon und erhält zur Antwort: Gleich kommt Verstärkung, dann lassen wir die Hunde los. Wir brechen eilig auf. Ein zweites Kameraobjektiv von Steven verabschiedet sich über den Rand unseres maroden Bootes. Mit dem Bus nach San Agustin durch ein leuchtend grünes Land mit Kaffee- und Zuckerrohrfeldern und niedlichen Schulen am Straßenrand. Wie betörend schön Kolumbien sein kann, hier am oberen Magdalena. San Agustin liegt in 1730 Meter Höhe und ist das Herz einer versunkenen Welt. In präkolumbianischen Zeiten lebte hier ein Volk, das sich durch geheimnisvolle, in den Vulkanstein gemeißelte Statuen verewigte. Eroberer, glauben Forscher, haben dieser Zivilisation im 14. Jahrhundert ein Ende gesetzt. Hunderte Statuen, Los Idolos, bevölkern die Landschaft. An einem nur zu Fuß erreichbaren Ort am Rand des tiefen Taleinschnitts über dem Magdalena, ungeschützt, unbewacht und daher umso prächtiger, steht La Chaquira. Keine Statue, nur ein in den Stein geritztes Abbild. Eine Göttin? Eine Priesterin? Ihr Antlitz wirkt ehrfurchtsvoll. Die in einer Pose der Anbetung erhobenen Hände sind dem Fluss und der Morgensonne zugewandt. Keine 50 Kilometer mehr bis zur Quelle des Flusses. Mit dem Jeep fahren wir auf holpriger Piste nach Puerto Quinchana, unserem letzten Hafen am Rio Magdalena. Bis vor einigen Jahren kämpften hier Banden um die Kontrolle des örtlichen Drogenhandels. An Wochenenden, wenn in den Bars und Bordellen gesoffen wurde, lagen am nächsten Morgen die Erschossenen, Erdolchten, Erschlagenen auf der Straße. Auf Flehen der Bevölkerung kamen schließlich die Guerilleros der FARC und räumten auf. Am Ausgang von Puerto Quinchana erwartet uns El Indio Adolfo mit den Pferden. Er ist 67 Jahre alt und hat sein ganzes Leben in diesen Urwaldbergen verbracht. Sein Gesicht ist zerfurcht, der hagere Körper flink wie der eines jungen Mannes. Er wird uns zur Quelle in einem Hochmoor führen. Es ist kein einfacher Weg. Wir fluchen über unsere geschundenen Körper. Zweimal stürzt Stevens Pferd. Wir kreuzen die Pfade der Guerilleros, lesen ihre auf Felswände gemalten Parolen. Dann San Antonio. Ein Dorf aus 9 verstreuten Fincas und einer Schule, das, je nach Wetterlage, 5 bis 6 Stunden vom Paramo de las Papas entfernt liegt, wo der Magdalena entspringt. Gleich bei unserer Ankunft wird klar, dass in San Antonio etwas nicht stimmt. Zwar grasen da Kühe auf einer Weide, Hunde bellen uns nach, ein Huhn flieht erschreckt vor den Hufen unserer Pferde, aber weit und breit ist kein Mensch zu sehen. Die Fincas stehen leer. An den Türen hängen verrostete Vorhängeschlösser. Und in den 2 Klassenräumen der Schule sei seit 20 Jahren niemand mehr unterrichtet worden, erzählt uns Adolfo. Damals hätten in San Antonio 18 Familien gelebt. Und heute niemand mehr. Ein Geisterdorf? Nicht ganz, sagt Adolfo. Wenn Reisende zu den Quellen hinaufreiten, kommen 2 Menschen auf ihre alte Finca zurück, um mit Kost und Logis ein paar Pesos zu verdienen. Sie heißen Christian und Medi. Ihr Haus ist das letzte am oberen Dorfausgang. Wir erreichen es, als Don Christian, ein robuster Bauer um die 50, gerade vom Angel kommt. Für einen Korb voller Forellen hat er nur eine einzige Stunde gebraucht. Der Rio Magdalena ist hier oben noch ein klarer Gebirgsfluss. Wir folgen Christian in die Küche, wo seine Frau auf offenem Feuer das Abendessen zubereitet. Kartoffeln, Yucca, Reis soll es zu den Forellen geben. San Antonio war ein glückliches Dorf, sagt Don Christian. Bis die Armee kam, mit dem Verdacht, die Dörfler würden mit der Guerilla unter einer Decke stecken und der Aufforderung, das Dorf zu verlassen. In entlegenen Regionen lebende Bauern haben tatsächlich oft keine andere Wahl, als sich mit der FARC zu arrangieren. Die Rebellen kaufen Lebensmittel von ihnen und mit Vorliebe rekrutieren sie Bauernkinder, die an ein hartes Leben gewöhnt sind. Dies macht die Campesinos in den Augen der Armee zum Guerilla-Volk. Es zu vertreiben, ist eine Strategie im Anti-Guerilla-Kampf. So entstehen Geisterdörfer wie San Antonio. Aber wir haben doch Kühe, Hunde und Hühner gesehen. Wer kümmert sich denn um diese Tiere, fragen wir. Don Rosendo, antwortet Christian. Er weigert sich, San Antonio zu verlassen. Dazu müsse man ihn erst totschlagen, habe er dem Offizier ins Gesicht gesagt. Jetzt sieht der Alte nach dem gesamten Dorfvieh. Er ist der einsamste Mensch, den ich kenne, sagt Doña Medi. Er ist wie ein Gespenst. Am nächsten Abend, nach unserer Rückkehr von der Quelle, reden wir weiter. In San Antonio gäbe es auch echte Geister, ist Don Christian überzeugt. Zu dieser Stunde, sagt er und weist auf die Nacht jenseits der Fensterluke, wage ich mich nicht mehr ins Freie. Er meint es ernst. Sogar bei Tage komme es vor, dass Elfen ihm Streiche spielen, etwa indem sie kräftig an der Angelschnur zögen und beim Herausziehen hänge dann gar nichts am Haken. Pause. Stille. Ich denke an das Gespräch mit dem Direktor der Garcia Marquez Stiftung, Jaime Abello, den ich 3 Tage zuvor aus San Agustin angerufen habe. Da war er gerade in Bogota gewesen. Es gibt Fortschritte, berichtet er mir begeistert. Regierer und Guerilla suchen nun wirklich nach einer Lösung. Vielleicht geht Gabos großer Traum doch in Erfüllung. Frieden in Kolumbien. Wie es dem Meister denn gehe, frage ich. Er liegt im Sterben, antwortet Jaime. Aber Gabo wird in uns allen weiterleben. Und in Macondo. In Vollmondnächten, sagt Don Christian, reiten die Geister von San Antonio unsere Pferde. Wie verrückt rasen die Tiere dann über die Weiden am Ufer. Der Gedanke jagt ihm Schauder über den Rücken. Reiten sie ohne Sattel, frage ich naiv. Nicht nur das, sagt Don Christian, verstummt dann aber. Don Yamidi kommt ihm zu Hilfe. E cineti sin cabeza. Sie reiten sogar ohne Kopf. Das würde Gabo bestimmt gefallen.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.